Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nico von der WBV-Gruppe und ich bin hier nicht allein, denn mit mir zusammen ist hier mal wieder der
Thorsten, moin.
Moin, Thorsten. Heute haben wir uns vorgenommen, mal über ein Thema diskutieren, was sehr hitzig oft diskutiert wird und nicht immer ganz objektiv oder sehr, jede Seite hat ihre Position und weicht von der ungern ab. Es geht um das Thema, wenn Ausschließlichkeitsvermittler oder Vermittler in der Struktur sich überlegen, Makler werden zu wollen. Was sind denn die Vor- und die Nachteile? Und natürlich sagen dann die Kollegen aus der Struktur die ganzen Nachteile und die Makler die ganzen Vorteile. Jetzt sind wir beide ja Versicherungsmakler und deshalb natürlich Team Makler. Aber wir beide sehen die Dinge auch, versuchen sie immer sehr neutral zu bewerten. Und deshalb wollen wir ein bisschen da die Hitzigkeit rausnehmen und die Punkte hinterfragen, ob wirklich da immer alles Gold ist, was glänzt im Maklerstatus. Und bevor wir das aber machen, hat der Thorsten noch einen Geheimtipp für euch.
So geheim ist der nicht. Aber wie das immer so ist, ne? Schuster und deine Leisten und so. Zum 9. Oktober diesen Jahres, der 9. Oktober ist der Stichtag, werden die Mindestversicherungssummen für unsere eigene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung erhöht. Das heißt, du brauchst nicht mehr wie bisher etwas über 1,3 Millionen Euro für den einzelnen Schaden, sondern du brauchst etwas über 1,5 Millionen Euro, nämlich genau 1.564.610 Euro für einen Einzelschaden und 2.315.610 Euro für alle Schadenfälle eines Jahres. So, und jetzt haben Nico und ich uns im Vorgespräch schon die Frage gestellt, geht das eigentlich automatisch? Das weiß man nicht, das kann man nicht pauschalisieren. Also du solltest jetzt deinen Vermögensschadenhaftpflichtversicherer anschreiben oder telefonieren oder wie auch immer, ihn fragen, ob eben dein Vertrag automatisch angepasst wird oder ob du aktiv werden musst. Denn wenn du das nicht tust, hast du ein Problem, denn du verstößt dann gegen diese Versicherungssummen oder gegen diese Mindestversicherungssummen. Ja, und an der Stelle können wir direkt reinstarten, weil wenn du aus einer AO-Organisation oder aus einem Strukturvertrieb in den Maklerstatus wechselst, musst du dich natürlich auch um deine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung kümmern, denn dein Vermittlerstatus ändert sich ja und du musst halt, vielleicht bist du auch in einer Organisation, die komplett dir das Thema abnimmt, dann musst du sowieso überhaupt erstmal eine eigene abschließen. Und an der Stelle gibt es ganz klar den Tipp, dass du dir für dieses Thema einfach einen Makler suchst, der dir diese vermittelt. Und da gibt es natürlich Experten am Markt, 2, 3, 4 große. Und ich glaube, wenn man da bei Google Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, Versicherungsmakler eingibt, dann kommen da wahrscheinlich sehr prominente Beispiele und gute Rankings. An der Stelle Idee, man könnte mal ein Interview machen mit einer oder einem von denen und zu dem Thema. Ja, aber dann hast du nämlich an der Stelle einen Ansprechpartner, der zum einen für die Vermittlung dieser Versicherung haftet an dich und für alle Fragen kannst du dich an ihn wenden. Und wenn du einen Schadensfall hast, ich hatte selber schon mal einen, den ich einreichen musste bei der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, weil ein Kunde meinte, er hat Anspruch, dann hast du keine Lust, dich selbst zu betreuen, sondern dann bist du dankbar, wenn du selber auch einen Ansprechpartner hast, dem du entspannt mal eine Frage stellen kannst und auf Antwort warten kannst, anstatt dich um allen möglichen Kram selber kümmern zu müssen. Also das schon mal vorweg. Eigentlich kein großes Ding, kein großer Akt, aber ich glaube, wenn man auf diese Kleinigkeiten achtet, dann ist es im Falle des Falles entspannter für dich. Und wenn du eine hast, dann kümmere dich darum, dass eben ab Oktober diesen Jahres deine Versicherungssumme auch passen.
So ist das halt als Makler, ne? Man muss sich auch um die Kleinigkeiten kümmern. Das macht keine Organisation für einen. Wir haben ja mal gesammelt, was gibt es denn für Punkte, die im ersten Blick dafür sprechen, Makler zu werden, anstatt Vermittler in einer Struktur. Als erstes geht es natürlich um die Kohle. Es gibt ja mehr Vergütung anscheinend. Man hat keinerlei Einschränkungen bei der Produktauswahl, wäre der zweite Punkt. Der dritte ist, das ist dann mein Bestand, die Kunden gehören mir. Und ich glaube, was für viele auch so die große Motivation ist, Punkt 4, endlich frei, ne? Unabhängig, keiner gibt mir mehr vor, wie viele Anrufe muss ich machen, Vertriebsziele etc. Das klingt erstmal alles schick, Die Frage ist, ob es das auch ist. Ich glaube, es kann alles so sein, wenn man ein paar Dinge beachtet. Aber lass uns da einfach mal Stück für Stück durchgehen. Beim Thema mehr Vergütung. Was fällt dir denn dazu ein, Thorsten? Wann ist das, stimmt das und wann nicht? Weil der Promillesatz ist ja oft auf jeden Fall ein deutlich höherer, den ich erstmal bekomme vom Versicherer, als wenn ich in der Struktur bin.
Ja, das ist so. Aber du musst dir halt einfach überlegen, was fällt denn weg, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich aus eigener Erfahrung und auch aus meiner Pool-Erfahrung sagen, dass die wenigsten sich darüber Gedanken machen, was habe ich denn eigentlich nicht mehr, wenn ich aus so einer Organisation rausgehe. Also du musst dir einfach die Frage stellen, wie viel mehr Umsatz, also es geht ja, Promille ist ja einfach nur eine Zahl. Und die Frage ist ja, wie viel Geschäft produzierst du und wie viel Umsatz in Euro entsteht dadurch, durch deinen erhöhten Promillesatz oder Prozentsatz im Sachbereich für dein Unternehmen. Und dann musst du halt schauen, wie viel Kosten habe ich und bleibt am Ende wirklich mehr über. Also dieses ganz stumpfe Thema Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Und die Frage muss man einfach für sich beantworten. Und wenn du dann in der Lage bist, unternehmerisch dich so aufzustellen, dass eben deine Prozesse passen, dass du das Thema Mitarbeiter gleich mitdenkst und natürlich auch das Thema Neukundengewinnung für dich meisterst, dann kann aus mehr Promille oder mehr Prozent auch ganz schnell mehr Vergütung werden. Aber das habe ich sehr oft die sogenannten Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Wo dann halt gestandene Menschen aus Organisationen in den Maklerstatus wechseln, um dann nach Cottage zu Vorschüssen oder nach Darlehen zu fragen und sonstiges. Also da habe ich in meinen 7 Jahren Pool schon ein bisschen was erlebt.
Ja, das Thema ist wahrscheinlich als Ausschließlichkeitsmitarbeiter surfst du da durchs Internet und siehst halt irgendwelche Makler, denen es doch ganz gut zu gehen scheint, aber das sind ja nicht die, die gestern erst Makler geworden sind, sondern die in der Regel schon ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben.
Ja.
Und wenn du bisher deine Prozesse hattest, ich sag mal, du kannst dich um Beratung und Vertrieb kümmern, weil Backoffice-Tätigkeiten werden entweder für dich irgendwo anders übernommen oder du hast Bürokräfte, die aber vom Versicherer mitgezahlt werden. Das kannst du einfach abgeben und das läuft. Und wenn ein Schaden ist, dann kannst du den an die Schadenabteilung weitergeben und hast damit wenig zu tun. Und jetzt sagst du, jetzt ändere ich einfach nur meinen Status, weil jetzt kriege ich ja mehr Vergütung und rennst weiter so los, dann wird dir das so weit auf die Füße fallen, als plötzlich, wenn dann mal Arbeit reinkommt im Sinne von Schaden oder Nachbearbeitung und Vorbereitung, dass du das selber machen musst.
Ja.
Und dann hast du halt nicht mehr die Schlagzahl. Und wenn du halt 20 Verträge schreibst mit 20 Promille, ist das immer noch unterm Strich mehr als 5 Verträge mit 40 Promille.
Ja.
Wenn du halt sonst einfach nicht mehr hinterherkommst. Und deshalb ist es so wichtig, sich dann zu überlegen, wie gestalte ich denn auch die vorbereitenden und die nachbereitenden Prozesse als Makler? Will ich da wirklich alle selber machen? Oder hole ich mir da Hilfe ins Haus? Hole ich mir Mitarbeiter? Nutze ich irgendwelche Strukturen, die mir in der Maklerwelt angeboten werden von Pools oder Genossenschaft oder ähnliches? Oder konzentriere ich mich sogar vielleicht nur auf ein Produkt oder eine Zielgruppe und gebe den Rest ab an andere Makler, damit ich mich fokussieren, damit ich meine Prozesse einfacher gestalten kann, jeden Tag neue Produkte mich mit beschäftigen muss. Also da ist ganz viel Planung vorab sinnvoll, strategische Planung. Und mein Rat wäre, wie so oft, mach das nicht allein im stillen Kämmerchen, weil du kannst ja nur das für die Zukunft, also für dich bearbeiten, was du aus der Vergangenheit kennst, aber weil du ja noch nie Makler warst, solltest du am besten mit Maklern sprechen, die schon die Erfahrung haben in der Praxis dich mit denen beratschlagen und dann einen Plan aufsetzen.
Ja, wir haben ja typischerweise überwiegend Männer, die hier zuhören. Das liegt ja einfach am Kern der Branche und deswegen fällt mir ein ganz passender Vergleich ein. Es gibt sie kaum noch, aber eine Zeit lang war ja die Franchise-Kette Vapiano ganz groß in Deutschland. Und ich glaube, da haben wir alle gerne mal gegessen. Und alle haben wahrscheinlich auch gedacht, ey, das, was die können, kann ich auch. Und das ist, finde ich, ein guter Vergleich. Wenn du halt in einem Restaurant stehst, wo auch so Live-Cooking stattfindet und du siehst dann, wie irgendein Koch halt einfach in irgendwelche Schälchen reingreift, ja, und baut dir schnell aus dem Zeug, was er da hat, baut er dir einen geilen Burger, eine geile Pasta, eine geile Pizza oder irgendwas richtig Geiles zusammen, wo du sagst, ja, hey, am Ende hat er doch nichts Großes gemacht. Ja, der hat einfach ein paar Zutaten aufeinander gestapelt, hat sich vorher überlegt, wie das aussehen soll und fertig ist die Laube. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass dahinter ja ein Riesenkonzept steht, ein Rieseneinkauf, ja, der und dann eben noch auch eine Vorproduktion, also die ganzen Zuköche, Beiköche sozusagen, die ihm halt von morgens um 6 bis 16 Uhr oder bis 11 Uhr morgens eben bis dahin, wo dann angefangen wird zu kochen, alles vorbereiten. Ja, das macht er ja nicht selber. Also in einem kleinen Imbisswagen macht er das vielleicht selber, aber in so einer großen Gastronomie sind es ja Teams, die ihm das vorarbeiten, ja, und dann alles in den Kühlschrank rocken und er muss es halt nur noch rausnehmen und eben den Burger bauen. So, und das ist eben, glaube ich, ein ganz gutes Bild dafür, dass wenn du dich entscheidest, alleine aus einem System herauszugehen, dann musst du eben auch den Einkauf meistern, du musst die Qualitätskontrolle meistern, du musst die Vorbereitung meistern, du musst sicherstellen, dass du es kühlen kannst, du musst dann sicherstellen, dass es zum richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dann kannst du irgendwann mal deinen Burger bauen. Ja?
Und dann musst du es hinten auch wieder abräumen und spülen,
ja, ne, genau.
Und die Vermögensteuerpflicht richtig abschließen.
Genau, richtig. Und dann musst du noch dafür sorgen, dass Menschen wissen, dass es deinen Laden überhaupt gibt. So. Und das finde ich, unterschätzt man immer, wenn man halt mal zu Hause sagt, oh geil, heute grill ich mir mal geile Burger-Patties und baue mir einen richtig geilen Burger zu Hause und dann fängst du an, ja scheiße, was brauche ich denn jetzt? So, und dann wirst du feststellen, naja, ich brauche ein paar Sprossen, ich brauche ein bisschen dies, ich brauche ein bisschen das und dann stellst du fest, hey, das gibt's ja alles nur in Mengen, davon schmeiße ich ja die Hälfte weg oder ich muss die nächste Woche einfach nur noch Burger essen, weil ich halt die Zutaten in so großen Mengen kaufen muss, dass es für zwei Burger an einem Abend irgendwie viel zu viel ist. So, und da merkst du ja schon, dass es dich irgendwie anfängt zu nerven, weil du sagst, ja, Mist, ich habe ja keinen Bock, das jetzt 3-4 Tage am Stück zu essen, ja, und aber ich will es halt heute machen. Ja, was mache ich jetzt? Lade ich Kumpels ein? Keine Ahnung, ja, also du musst halt irgendwie eine Lösung finden. Die Herausforderung liegt an der Stelle halt im Einkauf und das Hackfleisch auf den Grill zu hauen oder das vegane Patty, das ist dann halt, das ist, ja, der finale Schuss sozusagen, aber das ist halt...
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, der halt sichtbar ist, ne? Und ja. Das spricht eben auch dafür, dann sich irgendeine Spezialisierung zu suchen als Makler, wenn man auf der grünen Wiese neu startet, weil ansonsten ist das als wundersame Weise, sind ja fast alle Restaurants auf eine bestimmte Küche spezialisiert.
Ja.
Und die wenigsten bieten Burger und Pizza italienisch und das gibt es ein paar Imbissbuden, ne? Aber wer isst da schon gerne, ja. Die dann alles anbieten, aber ansonsten hast du halt bestimmte Küchen und das liegt eben auch daran, dass du die Prozesse managen musst, weil wenn du als Makler dann halt heute dich mit Haftpflicht nur beschäftigst und morgen nur mit BU und übermorgen dann womöglich noch mit einem Gewerbekunden und das alles alleine machen willst, dann kriegst du einfach die PS gar nicht auf die Straße, weil du nur noch am Einkaufen, also am Suchen und Finden von Lösungen bist.
Ja, wir sind ja schon mittendrin im zweiten Punkt eigentlich, ne? Also wir haben ja das Thema Vergütung gehabt und jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Produktauswahl, weil das ist ja ein vermeintlicher Grund, warum viele sagen, hey, ich muss frei sein. Ich glaube, das ist auch ein guter Grund, ein berechtigter Grund. Gerade wenn du aus einer Ausschließlichkeit kommst, dass du halt sagst, okay, ich will einfach mehr Auswahl haben. Aber da drin stecken eben auch die größten Probleme. Und das ist aus meiner eigenen Erfahrung auch, also ich bin ja 2013 aus dem Vertrieb in den Maklerstatus gewechselt und dann habe ich ja seitdem durch meine Arbeit im Maklerpool, habe ich auch ganz oft ja eben gesehen, dass Leute eben diesen Wechsel gemacht haben. Und da hast du eigentlich fast ausnahmslos diese extreme Überforderung wahrgenommen. Und nicht nur bei einzelnen Vermittlern, die sich aus einer Struktur rausziehen, sondern auch bei großen, sehr erfolgreichen Menschen, die aus einer Vertriebsorganisation aus einer der zwei, drei höchsten Stufen aussteigen und 20, 30, 50, 100 Leute mitnehmen. Auch bei denen siehst du einfach diesen absoluten Overkill an Informationen, weil die gar nicht klarkommen und sagen, oh, alles klar, jetzt habe ich hier aber ein Problem, weil zum einen, du hast eben die Masse, du hast viel mehr Masse, und es nimmt dir aber auch eben keiner mehr ab, diese Wahl, der und der ist es jetzt. Ne? Also du musst es halt dann selber machen und du musst halt einfach massiv Zeit investieren, in diese Auswahl, in das Netzwerken. Ne? Du musst die Gespräche führen mit den Versicherern, damit du am Ende wieder weißt, wen kann ich denn jetzt vertrauenswürdig, wer passt zu mir, wen kann ich da vertrauenswürdig empfehlen. Und
ich kann das total gut nachvollziehen. Ich war ja nie in der Ausschließlichkeit. Ich hatte immer das Glück, dass ich die Unabhängigkeit in der Produktauswahl hatte, aber auf der anderen Seite auch das Glück, ich war die zweite Generation im Unternehmen, dass es halt schon eine Empfehlung gab und ich konnte dann einfach, ich habe damals so angefangen, dass ich jede Empfehlung halt mal hinterfragt habe, Stück für Stück, aber währenddessen konnte erstmal das Rad weiterlaufen. Ja. Und ich habe es tatsächlich, fand es immer einen sehr großen Vorteil, dass du in der Beratung weißt, du kannst sicher eine Lösung bieten und du musst nicht am Ende sagen, ja gut, mein Produkt passt da halt jetzt nicht von meinem Anbieter. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich oft frustrierend ist, wenn du dann da sitzt und du merkst, der Kunde würde was anderes wollen, aber du hast es halt nicht im Portfolio, dass man sich dann wünscht, ach, wäre ich doch Makler, dann könnte ich alles. Ja. Da ist wieder das Gras schön grün auf der anderen Seite, aber das bringt eben tatsächlich auch die Unübersichtlichkeit mit sich und ich habe das schon oft bei Jungmaklern beobachtet, wenn die starten, ist ja am Anfang so, wer ist der nächste Kunde, ne? Wen kann ich als nächstes beraten und ja. Kaltakquise ist nichts, was oder macht wenigen Spaß. Und dann ist das auch eine schöne Ausrede. Na, ich bin jetzt Makler, ich muss jetzt Bedingungen analysieren. Und dann versteifen die sich da aufs letzte Komma in der Privathaftpflicht und machen dann irgendwelche großen Excel-Listen, wo sie alle Anbieter vergleichen und bla bla. In Wirklichkeit ist es eher das sich drücken um die Akquise. Ja. Und das Thema hast du halt, und es ist ja niemand mehr hinter, der dir sagt, und wie ist die Schlagzahl und wo ist der nächste Termin? Und also das fehlt ja alles. Und deshalb diese Produktauswahl, so schön das auf den ersten Moment ist, das birgt auch eine große Gefahr, dass man daran halt am Ende scheitert. Weil kommen ja auch die ganzen Anwälte dann wieder und sagen, naja, aber Achtung, ne, du haftest jetzt für deine Produktauswahl, also du machst es besser richtig.
Ja. So. Ja, ich sehe jetzt schon vor meinem Auge, sehe ich in ganz vielen Autos oder in Zügen oder auf Joggingstrecken gerade, sehe ich ein paar Hände voll Menschen, die uns jetzt gerne wahrscheinlich Geld durchs Fenster schmeißen würden, damit wir endlich mal den Namen ihres Unternehmens sagen, denn bei denen könnte man sich ja bewerben und als Makler auch in eine super Organisation gehen und so weiter. Liebe Leute, meldet euch gerne bei uns, wir reden auch gerne mit euch. Aber an dem Punkt möchte ich natürlich gerne bringen, weil Nico, du hast am Anfang so einen Satz gesagt, wie dass halt per se in dem Moment, wo du dich entscheidest, aufs RO oder Strukturvertrieb raus, dass ja per se diese Organisation fehlt. Natürlich gibt es im Maklermarkt mittlerweile und auch schon ewig sehr gute Organisationen, wo du als Makler dich einer bestehenden Gruppe anschließen kannst. Ja, das fängt bei den Pools an und hört dann bei kleinen, spezialisierten Maklervertrieben auf. Das gibt es natürlich alles. Und da sind auch wirklich richtig gute dabei, die herzlich eingeladen sind, hier sich bei uns im Podcast auch mal zu präsentieren. Aber genau, also den Hinweis möchte ich an der Stelle gerne geben, weil wir gerade gefühlt für mich so ein bisschen hin, so nach dem Motto, bleib lieber da, wo du bist, werd kein Makler. Also das wollen wir auf keinen Fall sagen, sondern überleg dir halt diesen Schritt einfach gut und mach die richtigen Schritte zuerst glaub.
Absolut richtig und es gehört halt auch was noch ein Punkt dazu zu dem Thema Produktauswahl. Ich glaube nicht, dass am Ende der Vermittler beim Kunden gewinnt mit den besten Produkten, sondern der mit dem besten Konzept und der Satz könnte jetzt auch wieder aus der Ausschließlichkeit kommen, aber wenn du halt ein geiles Beratungskonzept hast und am Ende muss es ja mit Produkten gefüllt werden und dann wird es aber auch noch mit den optimalen Produkten gefüllt, dann schlägst du halt auch jede Ausschließlichkeit wieder rum oder jede Struktur, weil du es halt perfekt machen kannst. Ja. Dazu brauchst du halt das gute Konzept, das bringen viele ja mit und jetzt kannst du es füllen mit den richtigen Produkten als Makler, aber verzettel dich halt nicht in dieser Produktauswahl. Also ich finde, die ist schon extrem wertvoll, aber sie birgt halt eine Gefahr, wenn man sich darauf versteift, der beste Produktverteiler zu werden. So bleib bei dem konzeptionellen Ansatz, aber fütter ihn dann mit den richtigen Produkten.
Ja, genau. Und wir haben noch einen weiteren Punkt, den du vorhin auch schon genannt hattest, der eine Motivation sein kann, Makler zu werden. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch in die Richtung, wo vielleicht ein bisschen noch die echte Wahrheit liegt, zumindest an der Motivation, nämlich dieses Thema, der Bestand gehört am Ende mir. Ich baue mir halt irgendwie selber was auf. Ich habe einen Unternehmenswert, den ich generiere, den ich später mal veräußern kann. Und das glaube ich schon, dass das eine Motivation ist, die eine Rolle spielt, weil bei Jüngeren, die halt einfach jetzt frühzeitig schon merken, dass das in dem System, wo man vielleicht gerade ist, nicht geht. Aber aus eigener Erfahrung jetzt aus der Poolzeit raus auch, waren es immer die älteren Kollegen halt, die kurz vor Austritt, also aus Regelaustritt sozusagen, ja, Rentenantritt in ihrem System, dann, ja, dass ihnen quasi der Glaube entzogen wurde an das interne Rentenvorsorgemodell des Vertriebs, der AO, was auch immer, wo auf einmal dann mit anderen Bemessungsgrundlagen gerechnet wurde, als es denn konkret wurde. Ja, weil bisher 30 Jahre lang immer nur sehr theoretisch, ja, sehr formell, hey, dein Rentenanspruch bemisst dich auf Grundlage deines Gesamtbestandes, babab, irgendwas. Ja, und ich weiß nicht, 10 Jahre, 5 Jahre vorher kommt dann irgendwann ein Schreiben, wo das erste Mal konkret steht, wo halt X und Y durch Zahlen ersetzt wurden in der Formel und dann eben das böse Erwachen kommt, oh, X ist ja gar nicht gleich Gesamtbestand, sondern X ist ja nur, hast du selber aufgebaut, wurde nicht irgendwie subventioniert, wurde nicht dies, wurde nicht jenes. Und dann ist X auf einmal nur noch ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein irgendwas von dem, mit was du gerechnet hast. Und das war für viele ältere Herrschaften eben der Grund zu sagen, oh, jetzt nehme ich mir aber nochmal 5, 6 Jahre Zeit und wandle mal mein ganzes Unternehmen hier in ein Maklerunternehmen um, um dann eben meinen Bestand mir zu sichern, mein Lebenswerk zu sichern. Und ja, das ist ja mittlerweile eine Industrie geworden, sag ich mal, weil es halt offensichtlich gang und gäbe ist, ne? Und nicht nur Einzelschicksale.
Ja, also als Ausschließlichkeitsvorgesetzter würde ich auch sagen, Gottes Willen, du willst dich dann da selber drum kümmern, dass du das verkaufen willst und so weiter. Hier ist doch alles schon geregelt, aber objektiv betrachtet, in dem Moment, wo es halt nur da geregelt ist, wer hat denn die Regel festgesetzt für diese Regelung, ne? Nicht du, wer muss am Ende oder wer hat den Schlüssel in der Hand und kann das noch beeinflussen, das bist auch nicht du. Ja. Also erstmal rechtlich liegt es auf der anderen Seite und du musst es versuchen zu bekommen. Und wenn der Bestand als Makler dir gehört, dann ist es erstmal auf deiner Seite, es ist dein Asset und das kann dir erstmal keiner wegnehmen. Und jetzt musst du halt gucken, dass du es gut an den Mann bekommst am Ende. Aber auch da wieder gibt es ja genügend Marktbegleiter, die dir dann helfen, das sinnvoll zu machen. Auch da gilt wieder, mach das nicht alles alleine. Ich glaube, das ist so eine wichtige Erkenntnis. Du kommst aus einer Ausschließlichkeit, ja auch aus einer Gemeinschaft. Wenn alles immer rosig ist in der Gemeinschaft, dann willst du weiterhin dort sein natürlich. Wenn es aber nicht alles so rosig ist, dann will man ja endlich frei sein und raus da. Und merkt dann, okay, oder der Tipp ist, such dir eine neue Gemeinschaft. Ne? Ja. Du brauchst dieses alles alleine machen, ist nicht der Schlüssel, auch nicht als Makler. Sonst wirst du dich verzetteln. Das Thema Ausgleichsanspruch hab ich auch schon Fälle mitbekommen, dass das nicht so rund lief, wie gedacht, wie es auf dem Papier geschrieben war. Dass dann die Forderung gestellt wurde und ich habe das Ding sogar gelesen mal bei einem Kollegen und dann ging es um 17.000 Euro, die konntest du dann ausrechnen im Taschenrechner und als er die Forderung gestellt hat, ist er dann, nee, so einfach ist das nicht. Also das ist tatsächlich anscheinend in der Praxis nicht so, wie man vermuten sollte und dann fühle ich mich doch auch wohl als Makler, wenn es erstmal mein Asset ist und da gilt aber auch, das halt rechtzeitig dann vorzubereiten, am besten gleich so richtig aufzusetzen, dass es dann auch werthaltig ist. Ja. Und dazu braucht es wieder Prozesse, Dokumentation, Digitalisierung etc. etc.
Ja. Ja, und jetzt, wie gesagt, gerade die Jüngeren hier, die, ne, da könnt ihr jetzt ja, aber Moment mal, ich habe doch hier auf Insta, ich folge da 27 Accounts und die sind doch alle super erfolgreich und offensichtlich gehören die keiner Organisation an. Da kann ich auch nur den Tipp geben, ja, dann schaut mal genau hin. Also bloß, weil der keine Organisation angehört, weißt du noch lange nicht, ob der nicht trotzdem jedes Jahr 10, 20, 30.000 Euro für einen Coach ausgibt, der hinter ihm steht und ihm hilft, ne, Dinge zu erledigen. Und ich glaube, dass das gerade bei den Accounts, die du öffentlich siehst, sehr wahrscheinlich ist, dass die viele Dinge nicht alleine machen, sondern sich dort externe Hilfe holen. Und dann sind wir wieder bei Punkt 1. Du musst wirklich schauen, für die Mehrvergütung, die du pro Stück bekommst, also in Promille oder in Prozent, du musst einfach sicherstellen, dass du genug Stückzahlen in dieses System reinschmeißt, damit du am Ende auch genug Umsatz hast, um Dinge zu bezahlen, die dich dahin bringen, wo du hin willst, und dann am Ende auch genug für dich übrig bleibt. Und das ist, glaube ich, immer ein großer Fehler, sich dort von Social Media blenden zu lassen, weil woher kommen denn sonst die Gedanken, dass man sich verändern will? Meistens ist es ja extern getriggert. Ja, ich sehe was, wo ich auch hin will. Also ich habe ein Zielbild, was ich gerne verfolgen will. Und wenn du dann eben so blauäugig, rosa-rote Brille dahin gehst und glaubst, dass die das alles selber können, nur weil man sich vielleicht in einen Pool anschließt oder ähnliches, damit ist das auch nicht getan. Also die meisten haben da mit Sicherheit noch externe Unterstützung. Und mit Sicherheit kann ich nicht nur als Mutmaßung äußern, sondern ich weiß es bei den meisten oder bei vielen, die ich kenne. Und das sind eben nicht immer nur Organisationen, wo man sich anschließt. Manchmal ist es eben auch der klassische Unternehmensberater, Coach, Trainer, was auch immer, der sich einfach darauf spezialisiert hat, dich an der Stelle von A nach B zu bringen. Aber es schmälert deinen Gewinn. Ja? Und wird dein Umsatz wahrscheinlich, wenn es gut läuft, wird es deinen Umsatz maximieren oder erhöhen. Aber natürlich kostet es dich Geld. Und da musst du halt einfach sicherstellen, dass der Systemwechsel nicht nur linke Tasche, rechte Tasche ist, sondern auch deine Marge erhöht und nicht nur den Eingang, und der Output bleibt der gleiche. Das wäre dann doof.
Also wir fassen zusammen. 4 Punkte, mehr Vergütung, mehr Produktauswahl. Das Baby gehört mir und ich bin dann endlich frei. Klingt erstmal richtig cool. Das ist auch möglich. Aber ich glaube, es ist nur mit strategischer Planung möglich, mit ganz viel Eigenverantwortung. Ich muss bereit sein, viel mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich kann es nicht mehr auf andere abwälzen. Und es ist trotzdem nicht als Alleingang möglich, sondern du brauchst Begleitung. Da gibt es verschiedenste Formen. Kennen wir auch von der Vacation, ne? Im Prinzip ist das auch eine Art von Begleitung, wenn auch nur an ein paar Tagen. Aber auch da haben wir von gerade Jungen schon gehört, was das dann für ein Katalysator ist, wenn sie sich mal mit anderen austauschen können. Ja. Also ich denke, das ist immer der erste Schritt. Aber der zweite ist dann, je größer die Maklerhäuser werden, mit denen man spricht, desto mehr sieht man, da ist eigentlich keiner ohne professionelle Begleitung unterwegs. Gar nicht, weil sie das Wissen nicht hätten, sondern weil es auch oft die Begleitung braucht, um ins Handeln zu kommen. Weil sonst lenkt dich halt der Alltag zu sehr ab. Wenn aber jemand hinter dir steht, so wie du das aus der Schließlichkeit kennst, sagst Umsatz, Umsatz, der steht da nicht hinter dir und sagt Umsatz, Umsatz, der steht hinter dir und sagt, ist der Prozess schon fertig? Ja. Und wenn nicht, dann ist das halt unangenehm. Und wenn man das alles alleine machen will, kann man sich auch vornehmen, ich entwickle den Prozess, aber es kommen halt 100.000 Sachen dazwischen, dann macht man es halt doch nicht. Und ehe man sich versieht, sind 10 Jahre um und man hat gar nichts gerissen und dümpelt noch mit 50.000 Jahresumsatz rum. Ja. Und das haben die haben gute Leute erkannt und deshalb sind sie erfolgreich geworden. Ja. So rum ist, glaube ich, die Reihenfolge.
Und ich glaube, es hört auch nie auf. Ne? Also ich hatte jetzt in letzter Zeit mehrfach das Glück, mal mit Menschen zu sprechen, die jetzt in unserer Branche ihre Unternehmen sehr groß gemacht haben und dann eben Private Equity Investoren aufnehmen konnten und durften. Und da liegt ja auch immer erstmal so die Unterstellung nahe, ja geil, ne, hast du schön hier jetzt mal ein Drittel, ein Viertel, was weiß ich auch immer, 2 Drittel deines Unternehmens verkauft und hast jetzt privat, bist du safe, hast jetzt die nächsten 2, 3 Generationen hinter die Brandmauer gebracht und bist jetzt einfach durchfinanziert. Ja, okay, das ist aber dann, wenn man wirklich mit denen sich mal unterhält, ist das eigentlich nur ein positiver Nebeneffekt. Weil alle, also das waren jetzt 3 oder 4 Kollegen, mit denen ich da gesprochen hatte aus verschiedenen Unternehmen, und unabhängig voneinander haben sie mir alle gesagt, ja, na klar, das ist jetzt halt so, also ne, ich kann mir privat jetzt alles leisten, alles schön, alles gut, aber es geht ja um Value Creation, also es geht ja darum, weiter einen Wert zu generieren. Deswegen bin ich ja beispielsweise auch weiterhin Unternehmer und Geschäftsführer des Unternehmens, sind dann halt immer die Aussagen. Und diese Unternehmen, diese Private Equity Unternehmen, die haben natürlich eine riesen Basis an extrem kompetenten Menschen im Bereich Finance, Prozesse, Jura und hast du nicht gesehen. Und das sind dann eben genau die Leute, die jetzt eben dann in irgendwelchen Weekly Calls oder Daily Calls halt den Status abfragen, hey, was ist mit dem Prozess, was ist mit dem Thema, was ist mit dem Thema? Und da geht es halt einfach auf einem ganz anderen Level auf einmal weiter, was diese Prozessorganisation und den Aufbau der gesamten Organisation angeht. Und das fand ich sehr spannend, weil es hört nie auf. Also es ist jetzt, als junger Makler brauchst du vielleicht jemanden, der dir beim Thema Marketing hilft, der dir ein Logo macht, der dir, also so die absoluten Basics, ja, der dich ein bisschen in dem Dschungel des, wow, ich bin jetzt hier im freien Markt, ein bisschen hilft, dich klar oder dich zurechtzufinden. Und wenn du Glück hast, kommst du irgendwann in den Status, dass du wieder Menschen brauchst oder andere Menschen brauchst, die dir dann helfen, dein Unternehmen so aufzustellen, dass es auch wirklich eine Konzernstruktur wird, ne, dass es den ganzen Themen standhält. Und also ich glaube, es von vorne bis hinten hast du eigentlich immer den Bedarf an externen Impulsen und Unterstützung.
Und es ist auch ein Wechselspiel zwischen innerem und äußerem Wachstum. Ich glaube, das äußere Wachstum ist nur möglich, wenn vorher ein inneres Wachstum stattfindet, weil ansonsten kannst du es irgendwann gar nicht mehr managen, weil dann rennst du halt in den Burnout rein, weil du nicht weißt, wie du mit solchen Anforderungen umgehen sollst. Und das wollen wir jetzt gar nicht aufmachen, das Feld, aber das mal, glaube ich, auch Material für andere Folgen, da mal das ein bisschen zu sezieren. Was sind denn da für Ansatzpunkte, wo ich mich auch persönlich entwickeln kann, um dann überhaupt in der Lage zu sein, vom, wie es so schön heißt, Mindset, dieses äußere Wachstum dann oder auch so einen Schritt von der Ausschließlichkeit zum Makler umzusetzen.
Ja, sehr schön. Und am Ende kann man zusammenfassen mit, mach mit dir selbst einfach das, was du von deinen Kunden erwartest. Such dir einen Profi, der es für dich macht, also der dich begleitet. Und das ist, wie ich vorhin sagte, bei der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, wenn du selber mal einen Schaden hast, hast du keinen Bock, dich selber zu beraten, weil du hast einfach andere Sorgen. Und genauso ist es, wenn du dich unternehmerisch entwickeln willst. Es macht einfach Sinn, es macht mehr Spaß, wenn du dich austauschst, wenn du von außen Impulse kriegst und nur umsetzen musst, anstatt dir alles selber auszudenken. Denn du profitierst einfach von Fehlern und Erfahrungswerten von anderen und dadurch kommst du einfach schneller weiter.
Und weil es so schön passt, haben wir noch einen kleinen Cliffhanger für eine zukünftige Folge, die noch ansteht. Und zwar stellt sich immer die Frage oder wird immer wieder diskutiert, darf ich mich denn als Makler eigentlich unabhängig nennen oder nicht? Und dazu machen wir aber mal mit einem Rechtsanwalt die nächsten Wochen eine eigene Folge. Also dann schalt wieder ein und dann können wir die Frage auch beantworten an der Stelle.
Ja, und du hast ja, glaube ich, auch ein, zwei Interviews jetzt gemacht mit jemandem, der zum Thema, soll ich Einzelunternehmen sein, soll ich eine GmbH gründen oder nicht? Also auch dafür passt ja auch perfekt zu dieser Folge. Gibt es ja auch schon. Eine ist schon online, glaube ich, und eine kommt noch. Ne?
Eine kommt dann nächste oder übernächste Woche,
ja. Ja. Genau. Ja, alles klar. Cool.
Alright.
Also, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke dafür erstmal. Schön, dass du noch da bist. Und bewerte uns. Du hast jetzt schon 34 Minuten investiert. Dann investier noch eine weitere. Bewerte uns bei Apple Podcasts und bei Spotify, je nachdem, wo du uns hörst. Oder schick uns eine Nachricht, damit wir screenshotten können und mal teilen können, was du von uns hältst. Oder wenn du was zu erzählen hast, bewerb dich bei uns, schreib uns eine Nachricht. Vielleicht bist du auch mal hier Teil des Podcasts. Damit,
danke. Und schreib uns gerne auch deine Meinung zur heutigen Diskussion.
Ja, das natürlich auch. Ja. Also, danke und tschüss.
Ciao.